Nur durch den Kaffee komme ich auf 2,5 Liter. Also sonst
nur, wenn du nur durch den Kaffee auf 2,5 Liter kommst, dann hast du vielleicht auch andere Probleme.
Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik, Episode 74. Und weil ich heute und morgen keine Lust habe, groß zu arbeiten, wird das eine Neujahrsepisode. Insofern, schönes neues Jahr allerseits.
Happy New Year!
Wir nehmen auf am 30.12. und wie gesagt, Veröffentlichung dann wahrscheinlich für euch dann am 1. Januar. Und auch wenn ich letztes Jahr schon den Fehler gemacht habe, dass ich schön mich auf das Jahr gefreut habe und dass es jetzt so viele positive News gibt und dann kam halt 2020. Trotz alledem bin ich jetzt wieder gut gestimmt. Es gibt viele schöne neue News. Trump ist weg. Der Brexit ist abgesagt. Wir haben ganz viele positive News zu Impfungen, auch in diesem Podcast präsentierend. Und jetzt ganz jüngst, ich habe das heute im Deutschlandfunk gehört, aber Claudia hat das auch in die News reingepackt. Ich erwähne das hier einfach nochmal, weil ich das so schön finde. Argentinien entschärft ein seit über 100 Jahren bestehendes Abtreibungsgesetz und legalisiert Schwangerschaftsabbrüche bis zur 14. Woche. Und reiht sich damit in einige wenige lateinamerikanische Länder ein, wie zum Beispiel Uruguay, Kuba und mit Einschränkungen auch Mexiko, die das erlauben. Insofern auch das eine gute Nachricht zum Jahresabschluss 2020. Und ich hoffe, dass es doch auch ein Omen ist, dass 2021 für uns alle besser wird. Ich weiß gar nicht, wie es euch beiden geht. Ich begrüße euch auch richtig gleich. Aber trotz alledem, ich höre immer wieder und ich habe es auch zweimal selber gesagt, es kann ja nur besser werden. Und ganz ehrlich, ich will das nicht mehr sagen.
Nee, es kann immer noch schlimmer werden, keine Sorge.
Es kann ja noch eine Naturkatastrophe kommen. Oder
wir sind ja schon der Pessimismus-Podcast hier von einigen Kombinatoren. Genau. Also ich finde, schlimmer geht schon noch. Also.
Okay, also drücken wir alle mal die Daumen. Auf jeden Fall mit dabei natürlich unsere Podcast-Public-Health-Physiotherapeutin Claudia Czernik. Hallo Claudi.
Hallo.
Und unser Podcast- und Impfarzt Pascal Nolderik. Moin Pascal.
Moin Moin.
Es gibt noch ein riesiges Dankeschön und das wurde mir gekürzt, wie ich gerade sehe in meinen Notizen, an den Winfried. Auf jeden Fall haben wir uns alle sehr gefreut für deine Spende und genau, ein riesiges Dankeschön dafür und das auch gleich zu Beginn der Episode, aber damit wir jetzt endlich mal loslegen können. Claudi, was erwartet uns denn heute?
Was euch heute erwartet, Philipp hat es ja kurz schon vorweggenommen, natürlich auch wir reihen uns ein mit den News zur Impfung. Es gibt noch was zur Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitsdienst, da noch ein paar Kurznews. Und im Interview haben wir diesmal Janosch Dahmen, der sitzt seit November im Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen und hat kann die Corona-Pandemie aus sehr zwei interessanten Perspektiven betrachten. Und zum Abschluss, wie immer, der Murks von Pascal, da gibt es diesmal den CCC-Talk zu den Lücken in der Gesundheits-IT. Aber erstmal zu uns. Pascal holt schon aus. Wie geht's dir denn?
Ich war Weihnachten nicht zu Hause. Uiuiui. Genau, wir hatten uns bei meiner Schwiegerfamilie getroffen, sozusagen in so einer Isolationskohorte oder in einer Infektionskohorte im Zweifelsfall. Naja, sozusagen, wir waren eben halt die Personen haben dann da aufeinander gehockt für 2 Tage oder 3 Tage waren es ja, glaube ich, ne? Und sind dann wieder auseinandergefahren, ohne dass es da andere Treffen gab. Dementsprechend hatten wir gesagt, in dem Rahmen ist das wahrscheinlich in Ordnung, weil wir ja unter uns bleiben und sonst niemanden sehen. Und das war sehr schön. Sind jetzt auch wieder sozusagen nach der Präisolation jetzt auch in Postisolation. Also hat viel Spaß gemacht. Ansonsten habe ich diese einmal kurz unterbrochen, um mit FFP2-Maske gestern impfen zu fahren, also am 29.12. war ich in der Uniklinik Frankfurt und habe da Gesundheitspersonal der Kategorie 1 und auch Kategorie 2 geimpft. Dazu erzähle ich gleich aber auch noch etwas weiter im Verlauf des Podcastes, wie das so war. Außerdem nehme ich hier zum ersten Mal meinem neuen Interface auf. Und wer das noch nicht kennt, das ist sozusagen das Zwischenstück zwischen Mikrofon und Computer. Das ist vielleicht so ein bisschen verwirrend, aber diese ganzen schickeren Mikrofons für gute Podcast-Qualität. Die haben alle so einen Stecker, der nicht in den Laptop passt. Deswegen braucht man dann was dazwischen. Da habe ich mir irgendwann, nachdem Philipp mich im gefühlten Jahr bekniet hat, mir mal ein neues Interface gekauft und bin bisher ganz zufrieden. Achso, ich kann auch vielleicht sagen, es ist ein Schuhe.
Also. Ganz kleine Entschuldigung auch gerade, weil die gute Claudi hatte eigentlich auch ein Interface. Das habe ich ihr dann weggenommen und habe sie mit einem Ersatzteil versorgt, wie ich meinte. Und augenscheinlich habe ich relevante Teile und Kabeladapter vergessen. Insofern muss sie jetzt ein Alternativ-Setup nutzen. Ja. Sonst wäre sie natürlich
jetzt im Kleiderschrank.
Wir müssen alle Opfer bringen, komm.
Genau.
Aber was war denn bei dir?
Weihnachten war sehr ruhig dieses Jahr tatsächlich. Wir sind sonst auch immer viel unterwegs. Dieses Jahr hat es aber irgendwie eine ganz andere Qualität. Meine sehr unmusikalische Familie hat plötzlich angefangen, Musik zu machen. Das war sehr, sehr, sehr seltsam. Also ich spiele seit diesem Jahr, versuche ich mich an der Gitarre. Und irgendwie hatte das so einen Effekt, dass dann mein Bruder sein uraltes Keyboard wieder ausgegraben hat, meine Mama sich Noten bestellt hat und jetzt immer so Fingerübungen macht. Und naja, also ich bin mal gespannt, was draus wird. Auch ansonsten war es sehr oldschool bei uns. Wir haben Platten gehört, Karten gespielt und in unserem 15 Kilometer Umkreis vom Dorf neue Wanderwege erkundet. Also sehr gediegen, aber bei aller Idylle, ich habe jetzt doch wieder Lust auf die große Stadt und vor allem auch mal irgendwie andere Menschen zu sehen.
Aus der Ferne, genau. Natürlich.
Ja, aus der Ferne oder, also ja, natürlich.
Apropos Ferne, ne? Ich habe heute auf der Straße so Leute gesehen, die logischerweise da irgendwie so knapp anderthalb Meter auseinander standen, ne, so, naja, wie man halt so, wenn man sich am Bürgersteig trifft, sich halt so unterhält, ne, so, Pi mal Daumen, diesen empfohlenen Mindestabstand. Und ich fand den, ich bin ja auch eher so der Introvertierte, ja, fand das eigentlich einen total passenden Abstand, habe mich gefragt, wieso Leute jemals näher beieinander gestanden haben. Dachte, das muss doch eigentlich reichen.
Ja, mal gucken, was auch bleibt, ne. Also,
ja, eben.
Ich war heute auch auf dem Markt, da war mir sehr unwohl auf einmal. Also man empfindet ja auch dann die Distanzen jetzt ganz, ganz anders. Naja, also bei mir waren es auch ruhige Feiertage, zumindest die 2, 3 oder 2,5. Danach ging das ja leider viel zu wenig, aber dann mit dem hier Remote Chaos Experience weiter, mit dem Kongress, habe ich viel zu wenig mitgenommen. Ich hoffe dieses Jahr, dann auch wieder live in Leipzig. Aber ansonsten war es auch weniger ruhige Tage, sondern ich habe relativ viel Zeit mit so einer Fortbildungsserie, die ursprünglich für niedergelassene Ärzte geplant war, zur Vorbereitung der Impfaktion beschäftigt. Ich werde auch ein paar Links mal reinmachen, weil inzwischen ist die geöffnet. Also was heißt, die ist immer noch nicht fertig, aber sagen wir so, es ist entschieden worden, dass es nicht nur für niedergelassene Ärzte freigegeben wird, sondern dass das jeder hören und lesen kann. Ein paar Links habe ich mal reingepackt. Pascal, du hast ja auch mal eine reingehört. War das hörbar?
Ja, doch, hörbar. Es war jetzt, je nach Vorkenntnisstand, jetzt nicht jede Episode gleich interessant. Und teilweise waren die Fragen auch sehr süß gespielt.
Ist natürlich auch schwierig, aber, also ich hatte ja, ja selbst ja, weniger absolut. Fragen, aber sozusagen, und, wenn eine Ärztin dann Fragen stellen muss, wo jeder weiß, sie kennt die Antwort auch schon. Aber
ja. Genau, aber ansonsten habe ich ja schon gesagt, ich war als Impfarzt tätig, es waren aus meinem Bereich noch ein paar weitere, die da auch geimpft haben, denen habe ich das auch weitergeleitet und das ist auf Anklang gestoßen, die Miniserie.
Sehr schön. Gut.
Ja, und auch ich habe es verstanden als Nicht-Medizinerin, also.
Das will ja was
essen. Jetzt kannst du auch impfen gehen. Gut, genau, genug der Vorrede. Fangen wir mal mit den News an. Claudi, starte mal.
Genau, ja, getriggert durch die Frage meines Opas am Weihnachtstisch, er habe denn gehört, in Gesundheitsämtern wird noch mit Fax kommuniziert, habe ich mich nochmal mit der Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitsdienst auseinandergesetzt und habe zur Kenntnis genommen, dass der eHealth-Podcast uns da ein bisschen zuvor gekommen ist. Eine sehr schöne Folge jetzt mit Peter Tindemann und Theresa Wilhelm vom, ich glaube, 16.12., die nochmal...
Gesehen vom Audio, Halleluja.
Ja,
das Audio ist eine Katastrophe, aber das haben sie auch vorab gesagt. Ja.
Mhm. Nur zum Meckern, ihr Pessimisten. Der Inhalt ist gut.
Beide mit den Interfacen, ja gut.
Genau. Aber auf jeden Fall hat eben die Pandemie diese große Schwachstelle im öffentlichen Gesundheitsdienst aufgedeckt, nämlich die digitale Ausstattung in den Gesundheitsämtern. Und auch um diese zu verbessern, wurde ja Ende September der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst von der Bundesregierung beschlossen. Und da sollen 4 Milliarden Euro bis 2026 bereitgestellt werden für Personal, Digitalisierung und, das ist eigentlich mein Lieblings, moderne Strukturen. was auch immer moderne Strukturen sind. Bis jetzt ist da auch schon Geld geflossen, aber eben unterschiedlich ausbezahlt worden schon von den oder über die Bundesländer. Und natürlich muss man halt auch jetzt einsehen, neue Technik ist das eine, die muss natürlich auch installiert werden, angewendet werden, Personal muss geschult werden. Und gerade in, ja, es ist ja nach wie vor oder gerade besonders eine sehr arbeitsreiche Zeit in den Gesundheitsämtern und ja auch eine sehr kritische oder essentielle Phase in der Pandemiebekämpfung. Da jetzt Software und Hardware umzustellen, kann natürlich auch zu großen Schwierigkeiten führen. Und dadurch, dass so eine bundeseinheitliche Lösung lang gefehlt hat, haben sich eben natürlich auch in den Ämtern eigene Bearbeitungsvorgänge, Anwendungen etabliert und so weiter. Und Ute Teichert, die Leiterin der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, sieht eben besonderen Verbesserungsbedarf auch in den Schnittstellen und auch der fehlenden Kommunikation der Ämter untereinander und mit anderen Akteuren. Nochmal ein kurzer Ausflug zu den zwei gängigen Systemen, DEMIS und SORMAS, die verwendet werden sollen. Laut Ärzteblatt soll jetzt DEMIS zumindest Anfang Januar flächendeckend zur Verfügung stehen und auch mit SORMAS. Das soll noch dann folgen Anfang Januar. Wer genaueres wissen möchte zu DEMIS und SORMAS, dem sei wirklich die eHealth-Podcast-Folge 113 ans Herz gelegt. Da werden die beiden Systeme nochmal erklärt.
Aber hat es jetzt abgesehen mal von außerhalb des Gesundheitswesens irgendjemand, der im Gesundheitswesen arbeitet, überrascht, dass die noch mit Fax arbeiten? Nee, oder?
Na gut, ich glaube, der öffentliche Gesundheitsdienst wurde halt lange so komplett vergessen gefühlt.
Und, aber ich meine, selbst die ganzen Kliniken arbeiten ja noch mit Fax. Also
ja, die
Kommunikation
ja, genau.
Zwischen Praxisarzt, also Arztpraxis, Krankenhaus, Reha-Klinik, Kostenträger, also sprich Krankenkasse, läuft doch zu gefühlt 80% über Fax. Natürlich läuft das auch zum ÖGD über Fax. Selbst zur Polizei läuft es über Fax. Wenn du da irgendeinen Fall hast, du musst da irgendwie was hinschicken, weil, weiß ich nicht, ungeklärte Todesursache oder so. Und dann wird da erstmal natürlich, werden da Unterlagen gefaxt, ja.
Genau, also ich meine, das ist natürlich, das eine ist natürlich auch der Datenschutzaspekt, aber das andere ist auch, und das wird in der Episode auch gut aufgegriffen, mal so einen beispielhaften, ja, einfach Weg zu beschreiben, wie die Daten, welche Wege die dann gehen. Also da wird es dort in den PDF gewandelt, dann wieder ausgedruckt und das ist natürlich unglaublich viel Zeit, die es kostet. Und wenn man so ein, zwei Fälle von, was macht das Gesundheitsamt sonst, Tuberkulose hat oder so, dann geht das, aber wenn es plötzlich 50 oder 100 Fälle pro Tag wären, und vor allem ist es ja auch unglaublich fehleranfällig, ne? Also wenn ich jetzt dreimal die Daten hin und her übertrage, dann kann viel schiefgehen. Also zum Beispiel mein Papa war beim Gesundheitsamt auch 1991 geboren und solche Geschichten. Dann findet man sich natürlich nicht mehr
echt,
wieder.
Echt, das ist ein junger Papa. Okay.
Ja, es war ganz süß. Er hat dann Anruf von meiner Mutter und wurde dann so ganz nett nachgefragt, ob denn der Ehemann wirklich 1991 geboren sei. Naja, sowas passiert dann, aber gut.
Ja, es gibt noch einen zweiten großen Bereich, wir hatten das tatsächlich schon mal, das ist der ganze Jura-Bereich. Ne?
Okay. Also, ja, richtig.
Ich meine, ich weiß jetzt nicht, inwieweit die das gelöst haben, die haben doch dieses digitale System eingeführt, was so eine Katastrophe war bei Start, aber vielleicht hat es das jetzt durchgesetzt, ja, das weiß ich nicht. Ist ja mal interessant, falls es hier irgendjemand tätigen Anwalt oder aus dem Gericht gibt, dann sagt doch nochmal Bescheid. Also aus der Klinik haben wir immer noch gefaxt zum Amtsgericht, ja. Kommt ja auch häufiger mal vor, dass man, oder hängt natürlich hier von Tätigkeitsbereich ab, ne? Aber wenn man eine Betreuungsverfügung hat oder eine Betreuung beantragt oder freiheitsentziehende Maßnahmen benötigt, ne?
Mit Blick auch auf den Murks, den du ja auch vortragen möchtest, ist vielleicht auch Fax gar nicht die schlechteste Lösung. Aber mal sehen.
Ja.
Eigentlich wollte ich mich auf positive Nachrichten fokussieren.
Ja.
Und Faxe gehören meines Erachtens nicht dazu. Ich komme mal zu der guten Nachricht. Und das ist natürlich was an die guten Nachrichten, die in den letzten Wochen immer wieder kommen, ist natürlich der Start der Impfung, also weltweit, aber natürlich auch in Deutschland. Es gibt auch, und das werde ich gleich vorstellen, immer mehr Seiten, die so den Fortschritt bei Entwicklung, Zulassung, Einsatz der Impfstoffe aufbereiten und ein bisschen, also wie ich finde, teilweise auch sehr schön grafisch darstellen. Inspiriert wurde ich da auch von der Corona Weekly vom UKW für unsere kleine Welt, vom Tim Pritloff. Aber bevor ich damit starte, wie läuft es denn überhaupt mit dem Impfen? Pascal, du hast ja schon die Erfahrung gemacht.
Ja, genau. Ich wollte mal kurz berichten. Und zwar ist das je nach Bundesland ganz unterschiedlich geregelt. Da kommen wir gleich aber vielleicht noch zu. Aber das ist eben das föderale System. Und in Hessen, Da bin ich aktuell angestellt. Es ist so, dass ein Teil der Impfdosen direkt an große Maximalversorger gegangen ist, darunter natürlich auch die Universitätsklinik Frankfurt, also Universitätsklinikum Frankfurt. Und dann haben die Personal gesucht, dass das sozusagen das zu impfende Personal impft. Und da wurde ich sozusagen, da kam sozusagen am 25., glaube ich, abends kam die Anfrage vom ärztlichen Direktor. Ja. Am 26. morgens habe ich dann geantwortet, am 26. abends war sozusagen die Betriebsärztin informiert, am 27. morgens kam die Einteilung, am 28. morgens die Abordnung zum Impfdienst und am 29., also aus haftungsrechtlichen Gründen, am 29. habe ich dann geimpft. Also ihr seht, die haben auch alle die Tage durchgearbeitet, ja, die Weihnachtstage. Ja, ich habe offensichtlich auch meine Arbeits-E-Mails gecheckt, obwohl ich Urlaub hatte. Genau, aber
deswegen ich dich so doch auch Held nennen darf. Also
ja, ja. Nee. Und dann,
Präsentismus.
Und das war dann eigentlich eine ganz coole Sache. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass es ein bisschen mehr Einführung geben wird, aber dementsprechend saß ich dann abends da, habe mir alle Informationen, die ich dazu hatte, wie man das so im Studium gelernt hat, ne, einmal auswendig gelernt, damit man sie am nächsten Morgen parat hat. Ja. Und für den Fall, dass man eben doch noch ein Aufklärungsgespräch führen muss, ja. Und letztlich ist das zumindest in unserem Impfzentrum, ja, das kann ich jetzt hier nur mal exemplarisch für eines beschreiben, so gelaufen, dass es eine, sozusagen in einem Bereich der Kantine, das ist tatsächlich das benachbarte Gebäude gewesen, im Freien sozusagen, da wurde was freigeräumt, damit da Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz, also Ehrenamtliche, sitzen konnten, die alle registriert haben, die sozusagen standen auf einer Riesenliste. Klar, ja, man weiß ja, wer arbeitet auf den kritischen Intensivstationen, in anderen kritischen Bereichen, ne? Wer hat Frühdienst, wer hat Spätdienst etc. und kann die da dann sozusagen zuteilen. Die kamen dahin, mussten ihr Kärtchen mitbringen, wurde eingelesen, wurde dokumentiert, damit die dann eben auch entsprechend in 3 Wochen erinnert werden können. Ja, haben da dann einen Zettel bekommen, haben da schon den Aufklärungsbogen bekommen, den Anamnesebogen, durften die dann ausfüllen, durften sich dann die Schlange stellen. In der Zeit wurden wir dann da eingewiesen. Wir als ärztliches Personal haben die sozusagen die Aufklärung durchgeführt, im Zweifelsfall nochmal Fragen beantwortet, alles unterschrieben, was natürlich irgendwie die wichtigste Aufgabe ist und auch selbst geimpft. Das ist ja sozusagen eine prinzipiell delegierbare Tätigkeit. Das macht bei anderen Impfkampagnen dann häufig auch eben nicht ärztliches Personal. Haben wir da aber selbst gemacht. Das, was wir nicht selbst gemacht haben, ist die Impfstoffaufbereitung. Das haben Leute aus der Apotheke gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das mitgekriegt hattet, dass einen Tag vorher ist es sozusagen erlaubt worden, aus diesen Mehrfachimpfflaschen, da sind eigentlich 5 Dosen drin. Ja. Die waren aber ein bisschen überfüllt vom Hersteller, möglicherweise aus, ich weiß gar nicht warum, ja, ob das sozusagen aus Vorsicht war, ob das sozusagen Produktionsschwankungen waren. Auf jeden Fall war da so viel drin, dass du 6 Impfstoffdosen bei vorsichtiger Applikation rausbekommst statt 5. Dementsprechend haben die natürlich sehr vorsichtig appliziert, weil jede Dosis mehr ist natürlich ein Geschenk, ja. Und dementsprechend langsam war die Impfaufbereitung, sodass wir zwischendrin mal ohne Dosen da standen und sich die Leute dann draußen vor dem eigentlichen Gebäude in der Kälte gestaut haben. Wir schon dachten, ja, morgen alle Fieber, aber nicht wegen der Impfung. Weil es ist natürlich auch arschkalt, ja, irgendwie. Das ist so leicht am Nieseln gewesen, genau. Und dann gab es in diesem Großraum sozusagen 3 Impfstationen, eine Eingangstür, eine Ausgangstür, kamen alle rein, dann ist es ganz schön, dass die Bürokratie natürlich in Deutschland länger dauert als das eigentliche Impfen, denn du hast einmal den Zettel, auf den die Charge geklebt wird, also diesen Zettel aus von der Uniklinik Frankfurt selbst, da musst du drauf unterschreiben, die Uhrzeit eintragen, mögliche Impfreaktionen, die sofort passieren, sozusagen dokumentieren, ist jetzt bei uns nichts passiert, dann musst du auf dem Aufklärungsbogen einmal unterschreiben, dass du die Aufklärung im Zweifel durchgeführt hast, dann auf dem Anamnesebogen natürlich auch, den du auch einmal durchliest, um zu gucken, gibt es Allergien, was da angegeben worden, dann fragst du natürlich weibliche Personal in einem gewissen Altersbereich natürlich nochmal, ob sie sicher sind, dass sie nicht schwanger sein können, dass sie nicht stillen, ne, weil der Impfstoff dafür derzeit noch nicht zugelassen ist, da muss man sich eben einmal rückversichern, dann gab es ja auch sozusagen die Diskussion um Allergien, da wurde explizit bei allen nochmal nachgefragt, selbst wenn die Allergien verneint hatten. Und dann haben wir da diese 3 Unterschriften gehabt. Dann musste noch der Impfpass ausgefüllt werden, ne? Das ist das Nächste. Ja, genau. Es gibt tatsächlich die aus dem letzten Jahr, die letztes Jahr vorgestellt, also die dieses Jahr sozusagen Anfang des Jahres schon produziert wurden, die haben schon eine Covid-19, nicht Spalte, aber das ist da schon drin, schon erwähnt, okay. Die neuesten Infos. Und die allerneuesten haben jetzt eine eigene Covid-19-Seite, wo schon darin ausgegangen wird, sozusagen, dass das wie bei Influenza dann einfach Mehrfachimpfungen sind, ja.
Okay.
So im Worst Case einfach schon darauf vorbereitet, das ist ganz interessant zu sehen. Ansonsten gibt es ja Impfpässe aus jedem Jahrzehnt, ja, und dementsprechend musst du bei jedem auf eine andere Seite blättern, um den korrekt auszufüllen. Und da du ja mittlerweile 6 statt 5 Dosen aus einer Mehrfachdose rauskriegst, bedeutet das auch, dass du gar nicht genug Aufkleber hast für alle Impfpässe, sprich du hast noch mehr Schreibarbeit. Und gibst dann deine 4. Unterschrift pro Patient, also es sind tatsächlich irgendwie, wenn du 40 Leute impfst, und so habe ich glaube ich ungefähr geimpft, hast du irgendwie 160 Unterschriften, die du leistest, plus Stempel natürlich jedes Mal, also irgendwie da Unterschrift und Stempel, Postamt. Macht großer Spaß. Ja, yeah, so ein bisschen, genau. Währenddessen stellst du deine Fragen, genau, nee. Dann ist das Impfprozedere natürlich irgendwie klar, ja, irgendwie wird in den Oberarm geimpft. Und was ich ganz witzig fand, die ersten, die morgens früh kamen, waren tatsächlich einige Profs, ja. Ja, dann fand ich es auch irgendwie ganz witzig. Eigentlich waren das nur tatsächlich aus der ersten Riege, die da sozusagen kam. Das waren tatsächlich so Chefärzte von Kliniken, irgendwie chirurgischer Chefarzt, Professor sowieso, etc., die da auch alle ein Selfie haben wollten, ne? Oder zumindest ein Foto von sich beim Impfen, ja. Das fand ich echt herrlich. Das war, also später gab es das auch nochmal, aber das waren tatsächlich primär die älteren Herren, die das haben wollten. Das war ganz witzig. Genau, so lief das. Und genau, dann gibt es danach noch so eine Nachbeobachtungszeit von 15 Minuten auch durchgeführt, dadurch das DRK. Das war, glaube ich, für sozusagen zeitnah, aber nicht sofortige Reaktionen. Mhm. Wobei, ich finde, das gibt es ja auch auf Twitter, gibt es total viel so, ha, ich wurde geimpft und ich spüre gar nichts. Das ist natürlich irgendwie nett für alle, die das sehen, aber das ist auch so ein bisschen irreführend, weil wir wissen eigentlich, dass fast alle Reaktionen nach der zweiten Impfung stattfinden. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, was das da, das ist auch eigentlich gut bekannt und überall publik, also weiß jetzt gar nicht, warum man da jetzt so prahlt, dass man gar nichts spürt. Ja, das kommt, wenn dann, nach der zweiten Impfung. Und dabei sehr vielen. Also jetzt nicht mit sehr vielen sehr schlimm, ne, aber irgendwie, wenn jetzt irgendwie relativ banal sind, ja, irgendwie Schmerzen am Arm, ja, wenn man da reingestochen wurde, so, das ist jetzt irgendwie, da rechnet man mit nach der Impfung, aber irgendwie auch 2/3 fühlen sich für einen Tag müde. Ja, ist halt so, ja. Ist trotzdem irgendwie eine gute Sache, weil ein Tag müde ist irgendwie gut zu verkraften, ja. Und die Hälfte kriegt mal 1 oder 2 Tage Kopfschmerzen, ja. Ist auch zu verkraften, ja. Aber sollte man schon wissen, dass das kommt.
Wunderbar. Ich habe heute nur banale Zahlen, beziehungsweise Seiten, die banale Zahlen schön darstellen. Und zwar einiges, wie gesagt, inspiriert auch vom UKW-Podcast, die unterschiedliches, also vieles Gleiches präsentieren, aber auf unterschiedliche Weise oder bei den meisten irgendwie so einen besonderen Twist reinmachen. Zum einen, dass ich, wie gesagt, die Links kommen in die Shownotes, am besten gar nicht irgendwie großartig mitschreiben, covid19.trackvaccines.org und das andere ist covid-19vaccinetracker.org. Ähnliche Zahlen, einfach wie viele Impfstoffe sind denn eigentlich befinden sich in der Entwicklung, aus welchen Kategorien stammen die, also es sind 9 Kategorien, werden aufgeteilt, von inaktiven Viren bis zu diesen mRNA-basierten von BioNTech-Pfizer. Zum Beispiel, wie viel werden gerade klinisch getestet, beziehungsweise wie viel sind denn jetzt schon in der Zulassung, in welchen Ländern? Nette Übersicht. Ich fand die Bloomberg-Seite, auch da Link in den Shownotes, ganz spannend. Also auch hier natürlich so diese Übersicht, wenn man dann ein bisschen weiter runter scrollt und dann sozusagen an der R&D-Timeline vorbeigeht, gibt es aber auch eine Übersicht über die Vaccine Contracts, also die Frage oder die Antwort auf die Frage, wie viele Dosen oder von den produzierten Dosen wohin denn zunächst ausgeliefert wurden. Also sozusagen, wie viel hat Pfizer, BioNTech von den im ersten halben Jahr versprochenen Dosen sozusagen in die EU, wie viel UK, wie viel US etc. Schon abgegeben. Und dann auch, also nicht nur einzelne Produzenten, sondern dann auch sozusagen in Summe, wie viel Prozent der Bevölkerung werden durch die von verschiedenen Anbietern eingekauften oder vorbestellten Dosen abgedeckt. Da kleiner Spoiler, EU ist bei 172%. Ganz vorne ist allerdings Kanada, die etwa 300% ihrer Bevölkerung mit Impfungen abgedeckt haben. Und auch da sozusagen das traurige Gegenstück, mit Ausnahme von Ägypten, ist zum Beispiel der afrikanische Kontinent so bei 5%. Ich habe jetzt in die Notizen geschrieben, so viel zu internationaler Solidarität. Ich habe an einer Stelle gelesen, dass gerade zum Beispiel Kanada unter Umständen sozusagen so viel bestellt hat, aber nicht für ihre eigene Bevölkerung nutzen wird, sondern auch weitergibt. Insofern mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, trotz alledem, sagen wir so, overall das Gespräch von, wir müssen natürlich die Pandemie international auch bekämpfen, kann man zumindest hinterfragen. Wie auch immer, dann gibt es noch ein paar schöne Links zur Durchimpfung. Ich glaube, die Zeit die Zeit hat es ja auch gemacht und das ging auch jetzt gerade in den letzten Tagen ziemlich viel durch Twitter. Also sprich, die Zeit macht das für Deutschland. Sozusagen auf Bundesländer aufgeschlüsselt, wie viel Prozent der Bevölkerung haben wir denn jetzt schon erreicht mit den Impfaktionen?
Das ist ja wahrscheinlich einfach vom RKI, ne? Da gibt es ja tagesaktuelle Zahlen.
Mhm. Genau. Mit den gleichen RKI-Zahlen arbeitet aber auch eine meiner inzwischen Lieblingsseiten, wenn es so um grafische Aufbereitung von allen möglichen Daten geht. Die Seite ist ourworldindata.org, auch da Link in den Shownotes. Also die arbeiten natürlich für Deutschland auch mit den RKI-Zahlen. Die haben aber auch eine internationale Übersicht. Und dafür zum Beispiel Israel, die bereits 5,68% und da muss man mal sagen, mit einer Dosis, ne? Also die arbeiten natürlich oder haben angefangen bei der Impfung mit dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff. Das heißt also sozusagen, die haben noch keinen vollen Impfschutz. Also man nimmt nicht an, dass sie einen vollen Impfschutz haben, sondern erst die erste Dosis. Aber trotz alledem, das ist der Stand. Bahrain folgt komischerweise mit 3,29, UK mit 1,18. Und Deutschland lag, und jetzt weiß ich natürlich, bei der Zeit der Veröffentlichung wird das bestimmt auch schon wieder überholt sein, aber zumindest, wo wir jetzt aufnehmen, bei 0,09. Aber es geht auch erst richtig los. Pascal, du hast noch was hier in der Liste zu Impfpannen.
Ja, ich wollte doch, weil ich das so spannend fand und hätte das sonst eigentlich in eigene News gepackt, aber es gibt eigentlich genug zum Stand der Durchimpfung auch, was alles so schief geht. Ja, also es ging natürlich damit los, dass irgendwie, ich habe hier tatsächlich einen Bildlink drin, weil ich diese Schlagzeile auf der Titelseite.
Sehe ich jetzt erst.
Genau. Doch, ich kriege ja morgens immer im Tagesspiegel, in der Tagesspiegel-Morgenlage die Schlagzeilen der größten Tagesnachrichten. Das ist übrigens auch ein sehr empfehlenswerte Newsletter. Und da gab es von der Bild-Zeitung halt irgendwie getitelt, wie die Regierung den Impfstaat versemmelt oder so ähnlich. Und dann dachte ich, ach, das interessiert mich aber tatsächlich, wie die das aufgreifen, weil ich kann mir vorstellen, dass, wenn man sozusagen da sehr informiert ist, das gar nicht so schlimm wahrnimmt, aber es gibt ja doch auch einige, die sich darüber aufregen und ich habe mich ja einfach interessiert, wie nun mal doch ein sehr reichweitenstarkes Blatt das Ganze irgendwie wahrnimmt und aufbereitet. Und die bemängeln dann unter anderem sozusagen, wie wenig denn da bisher ausgeliefert wurde. Und dass da irgendwie große Laster mit irgendwie einer halben Palette voll irgendwie nur ankommen. Das hat natürlich seine Gründe, aber das ist sicherlich je nach Ansicht, ja. Also ich sehe das jetzt nicht so kritisch, aber es ist natürlich schade, dass das da nicht früher schon oder nicht schneller mehr zur Verfügung steht von dem, was sozusagen an Dosen angekauft ist oder war. Das ist aber das Kleine, dann kann ja auch noch eine ganze Menge passieren. In Bayern ist zum Beispiel eine ganze Menge nicht verimpft worden, weil da die Kühlkette unterbrochen war, weswegen dieses Bundesland gerade viel schlechter dasteht als viele andere Bundesländer, weil die einfach diese Impfdosen, die sie hatten, dann gar nicht nutzen konnten. Ne? Also da ging es um 1000 Dosen oder so. Ne? Genau, ja. Und die haben dann erstmal gesagt, naja, wir sind jetzt hier so unsicher. BioNTech hat zwar gesagt, man darf es verwenden, aber wir sind jetzt erstmal vorsichtig und haben gesagt, bevor wir jetzt hier irgendwie das riskieren und da Leute impfen und die nachher irgendwas Komisches berichten, es geht ja auch um Vertrauen, wird das nicht geimpft. Ob das jetzt noch nachgeimpft wird, habe ich jetzt noch nicht nachvollziehen können. Dann der Klassiker, wobei ich auch wirklich lachen musste, wurde gestern auch diskutiert, weil es ja quasi am Tag vorher passiert ist in Mecklenburg-Vorpommern, wurde in einem Pflegeheim, wurden 8 Pflegekräfte das Fünffache der Impfdosis geimpft, weil die einfach diese gesamte Flasche
verabreicht haben.
Ja.
Aber wie geht's denn denen mittlerweile?
Also einer ist noch im Krankenhaus, der Rest ist wieder zu Hause, aber cool okay. ist es natürlich nicht, ja. Also ich weiß ja nicht, ne, also wer das sozusagen dafür verantwortlich war, aber das ist ein, das darf dir halt eigentlich nicht passieren, ja. Also ich meine, klar, du weißt auch ungefähr, wie das funktioniert und natürlich gibt es die irgendwie auch in kleinen Dosen und du ziehst da einfach alles raus, aber gerade wenn jetzt irgendwas völlig neu ist, würde ich doch vielleicht einmal zumindest den Beipackzettel lesen, ja, zumindest irgendwie zur Aufbereitung des Ganzen, ne, und dann steht da, der erste Satz, dies ist eine Mehrdosendurchstichflasche, deren Inhalt vor der Verwendung verdünnt werden muss. Ich weiß echt nicht,
wer also das überhaupt. Nicht, also er hat sozusagen nicht nur die mehrfache Dosis, sondern auch natürlich dann auch die unverdünnte.
Das weiß ich nicht. Okay. Ja, das kann ja auch sein, dass sie das quasi komplett verdünnt haben und gespritzt haben. Das ist,
boah, das wäre eine Riesenmenge dann schon. Ne?
Ja, sicher. Ne? Also das sind irgendwie dann 1 bis 2 Milliliter oder so mindestens, die da irgendwie ja, in den Oberarm gespritzt worden. Das gibt jetzt keine Beule, aber das ist schon viel, ja.
Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal festhalten, dass wenigstens in der ersten Episode 2021 ich für die positiven Nachrichten zuständig war und bis jetzt die negativen News von dir kamen.
Ja, aber da kann ich mir umgehen.
Warte noch 2 News weiter, bin ich auch dabei.
Genau, und dann noch der neueste sozusagen Streit, dass die anvisierte Impfdosenverteilung für die erste Januarwoche erstmal gekippt worden war, auch von Bundesseite und gesagt haben, nee, es gibt gerade keine weiteren Dosen, wir müssen noch weiter warten bis zum 11. Januar. Und nach harter Kritik gibt es jetzt wahrscheinlich doch nochmal eine Impfdosenlieferung Ende nächster Woche. Ja, da sind wir mal gespannt, wie sich das dann so, wie das so verteilt wird.
Ja, ich höre das und auch
das so wie
aus anderen Quellen, dass das natürlich auch ein Problem ist, dadurch, dass sich die Verantwortlichen nicht darauf verlassen können, wann welche Charge kommt.
Genau, bei uns war das ja ganz genauso. Ja. Wir hatten da echt Schwierigkeiten mit diesem Impfdosenzentrum, ne? So. Da war quasi erst 2 Tage vorher klar oder 1 Tag vorher klar, ob jetzt was kommt, ja. Und wenn dann, wie viele geimpft werden können, wie viel Personal dafür gebraucht wird, ja. Weil du kannst ja. Also natürlich kannst du rein theoretisch auch 8 Stunden durchimpfen, ja, aber das, da hast du ja auch keinen Spaß, ja. So, das heißt, du probierst das irgendwie in 2 Schichten aufzuteilen. Ich hatte da quasi 3,5 Stunden oder 4 Stunden meine FFP2-Maske auf der Nase, habe nichts gegessen, nichts getrunken und habe da quasi durchgeackert und dann quasi eine Pause gemacht, ja. Das kannst du das auch länger machen, wenn es irgendwie sein muss. Aber gerade, du musst ja zusätzlich nicht nur irgendwie die Impfer sozusagen planen, sondern du musst die Leute aus den Stationen rausnehmen. Das muss abgedeckt sein, dass da trotzdem jemand irgendwie da ist, ja. Du kannst ja nicht irgendwie einen ganzen OP leer stehen lassen, ne? Du kannst nicht irgendwie einen spontan aus einer wichtigen OP rausholen, etc. Da gibt es ja ganz viele Sachen, die irgendwie in der Planung berücksichtigt werden müssen und dann willst du ja auch nicht irgendwie 20 Dosen aufgezogen haben und dann kann keiner mehr kommen, ja. Und dann musst du 20 Dosen verwerfen, ne? Also solche Probleme der Logistik sind ja irgendwie tricky, zumindest bei einem so schwierigen Impfstoff mit der Kühlung wie der BioNTech-Impfstoff jetzt. Aber jetzt hören wir mal auf hier, um zu meckern. Komm doch mal zu den Preisen.
Ja, nee, genau, weil das ist so positive News, die nächste ja dann auch nicht. Nee, das eine ist nur ganz kurz. Ich habe mir auch einfach mal angeguckt, welche Preise denn so gehandelt werden für die verschiedenen Impfstoffe, beziehungsweise auch die angekündigt sind primär. Und die variieren dann doch sozusagen eigentlich erwartbar, also vor allem zwischen den traditionellen Verfahren, also im traditionellen Verfahren hergestellten Impfstoffen und dann halt solchen Sachen wie Pfizer-BioNTech oder auch Moderna, habe Preise gefunden, die so in der Bandbreite von, also dem teuersten so 37 Euro pro Dosis, also ist bei Moderna und BioNTech-Pfizer liegt so in der Mitte bei 19,50 Euro habe ich irgendwo, pardon, Dollar, aber auch dann pro Dosis und der preiswerteste ist jetzt der hier in Oxford und von AstraZeneca in UK entwickelte Impfstoffe mit $3.
Das
und
ist ja auch ein ganz anderes Verfahren, ne?
Genau, also, das meinte ich ja genau. Also es sind unterschiedliche Verfahren. Die einen sind seit Jahrzehnten eingeübt und die Produktionsstätten existieren etc., deswegen preiswerter. Ich fand eigentlich eine andere Frage spannender oder auch spannend, dass vielleicht als letztes Mitte Dezember wurde ja eine neue Mutation des Coronavirus in Großbritannien bekannt. Später dann auch in Südafrika, also eine zweite Mutation, inklusive der folgenden Reisebeschränkungen ja auch für die Insel. Dazu ist natürlich eine Frage ganz spannend. Wie viel Sequenzierungen werden denn überhaupt in den verschiedenen Ländern durchgeführt? Weil damit ja die Frage zusammenhängt, wie schnell würde man überhaupt eine neue Variante aufspüren? Also banal, wenn man nicht sequenziert, wird man das nie mitbekommen. Im Zweifelsfall würde man auch dann irgendwann nur feststellen, dass die Tests nicht mehr wirken. oder nichts mehr anzeigen, obwohl die alle ähnliche Symptome haben, weil einfach der Virus sich so weit verändert hat, dass der Test dann nicht mehr anschlagen würde, was ja in diesem Fall ja nicht so ist. Trotz alledem, also die Frage der Sequenzierungsquote ist natürlich ganz spannend. Dazu habe ich eine Seite, covidcg.org. In Australien, also steht auch in den Shownotes, in Australien werden fast 50% der Tests auch dann sequenziert. In Neuseeland sind es immerhin 30%, die sind quasi gemeinsam einsam an der Spitze. In Europa führt Dänemark mit immerhin noch 10%, UK ist mit 5% im Sequenzierungsbusiness mit dabei. Und jetzt, und ich hoffe, die Zahlen stimmen, weil sie wären meines Erachtens etwas erschreckend, in Deutschland werden von 1000 Fällen lediglich 0,77 Sequenzierungen durchgeführt. Mhm. Wie gesagt, das hat ja natürlich Auswirkungen auch auf die Frage, wie schnell in Deutschland, selbst wenn das hier vorhanden wäre, wie schnell in Deutschland überhaupt eine neue Variante gefunden werden oder die neue Variante gefunden werden würde, beziehungsweise auch die Ausbreitung zu registrieren. Mhm. Dazu gibt es ein kleines Tool, das auch ein bisschen durch Twitter gegangen ist von geogebra.org oder da findet sich das. Ich mache auch den Twitter-Feed von der Frau Stahlhut, glaube ich, ist das gewesen, die das da reingeworfen hat, wo man im Prinzip damit spielen kann. Also wie viele Fälle müssten eigentlich da sein, um bei Sequenzierungsquote X dann innerhalb eines Monats zu welchem Prozent oder zu welcher Chance überhaupt zu einem Fund zu kommen. Insofern spielt mal damit rum, wenn euch das interessiert. Und ich würde für mich da so ein bisschen mitnehmen. Ich glaube, da könnte Deutschland schon noch ein bisschen nachziehen. Aber das soll es erstmal zu den ganzen Zahlen gewesen sein. Claudi, mach mal weiter mit der Impfpriorisierung.
Genau, es ist eigentlich nur ein kurzer Nachtrag. In der letzten Episode hatte ja Pascal die Impfpriorisierung vorgestellt und ich habe darum gemeckert, dass die Heilmittelerbringenden da nicht vorkommen und habe jetzt nochmal recherchiert und es gab da vom Spitzenverband der Heilmittelerbringenden auch eine Pressemitteilung, dass die Heilmittelerbringenden mit hoher Priorität Anspruch auf eine Schutzimpfung haben und damit grundsätzlich sozusagen den Ärzten und Arztpraxen gleichgestellt sind. Im Impfzentrum muss dann lediglich eine entsprechende Bescheinigung vorgelegt werden. Das noch so als Nachtrag. Und dann, jetzt, genau, mein Jingle fehlt immer noch zu den News aus der Welt der Heilmittelerbringung. Die Logopädinnen gehen jetzt nämlich auch ins Schiedsverfahren, denn der aktuelle Vertragsentwurf für den bundeseinheitlichen Rahmenvertrag der Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie, der wurde nämlich abgelehnt. Die Mitglieder von einem der maßgeblichen Verbände von Logo Deutschland haben eben mit großer Mehrheit dagegen gestimmt. Das heißt, die Schiedsstelle muss jetzt auch angerufen werden, um da eben sozusagen die Vertragsverhandlungen zu entscheiden. Und die besteht aus einem unparteiischen Vorsitzenden, zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern und VertreterInnen der Krankenkassen und Heilmittelerbringenden. Und die haben jetzt 3 Monate Zeit, um in den stockenden Verhandlungen da sozusagen voranzukommen und eine Einigung zu finden. Genau, so viel dazu. Pascal, ich gebe ab zu dir.
Ja, wir haben noch eine letzte Kurznews. Und zwar hatte sich, ich glaube vorgestern im Sinne von 28. oder 29., nicht wenn ihr es hört, die Deutsche Krankenhausgesellschaft beklagt, dass im ersten Quartal gegebenenfalls einige Kliniken keine Gehälter mehr zahlen könnten, weil die aktuell eine Routineversorgung ja nicht wie sozusagen üblicherweise stattfinden kann und dementsprechend natürlich auch eine Einnahmequelle fehlt. Ne? So. Und da hatte da Sorge geäußert und um staatliche Unterstützung gebeten, so wie alle um staatliche Unterstützung bitten, wenn gerade irgendwas ist. In dem Fall kann ich jetzt gar nicht beurteilen, wie berechtigt das ist, kann mir aber schon vorstellen, dass das Kliniken in arge Not bringt, zumal ja traurigerweise, dass wie in anderen Bereichen auch einfach laufend was generiert werden muss, damit auch Geld ausgegeben werden kann. Mhm. Und Spahn hat jetzt eine Gehältergarantie ausgesprochen. Mhm. Ich fand das ist ein schönes Wort, Gehältergarantie. Finde ich, sollte ich auch haben.
Sollen wir unsere News-Sektion beenden?
Wir können die News gerne beenden und
Interview gehen. Wunderbar.
Wir sprechen heute mit Janosch Stamen. Janosch stellen wir gar nicht so umfassend vor, weil er das im Interview ausnahmsweise mal selbst erledigt. Wir haben aber, wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, eine ganze Menge Links in die Shownotes gepackt, zum Bundestag, zu Twitter, Instagram, zum Wiki, genau und so weiter. Und probieren mit ihm einen Jahresrückblick zu machen, einen persönlichen und politischen, weil sich das, wie wir fanden, an seiner Person ganz gut eigentlich eignet, um über dieses verrückte Teil-Corona-Jahr zu sprechen. Also hört selbst.
Janosch, wir haben ja ausnahmsweise in unserem Intro drauf verzichtet, schon alles über dich zu erzählen. Magst du dich noch kurz vorstellen?
Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Janosch Dahm. Ich bin Bundestagsabgeordneter seit wenigen Wochen für Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag und dort Mitglied im Gesundheitsausschuss. Vorher in meinem Leben habe ich irgendwann mal Medizin studiert, dann die Facharztausbildung zum Unfallchirurgen gemacht und mich im Weiteren als Notfallmediziner spezialisiert, war da zuletzt bei der Berliner Feuerwehr in der ärztlichen Leitung des Rettungsdienstes als Oberarzt tätig und bin dann mitten in der Pandemie der zweiten Welle aus der Rolle des Pandemie-Managements an der Corona-Front nun in den Bundestag gewechselt und begleite die Pandemie dort politisch.
Alles klar, wir wollen heute ein Rückblick auf das grandiose Jahr 2020. Tobi Drittloff bezeichnet das ja mal als den Einstieg in die goldenen 20ern. Wir hoffen, dass es besser weitergeht. Werfen. Was hatte ich denn, wollen wir vielleicht mal ganz entspannt anfangen, zu Beginn des Jahres, sagen wir mal in den ersten zwei Monaten, noch beschäftigt? Also quasi der Alltag, bevor alles losging.
Also um ehrlich zu sein, hat mich eigentlich schon mit Start des neuen Jahres zumindest die Vorzeichen dieser Pandemie beschäftigt. Am 5. Januar, da hatte ich Oberarztdienst, bekamen wir von dem Frühwarnsystem der WHO die ersten Mitteilungen über eine neue Infektionskrankheit in Wuhan, über die man damals noch gar nichts Genaues wusste, aber sich damals schon sehr schnell im Rahmen des Emergency Boards der WHO abgezeichnet hat, dass das ein großes Problem werden könnte. So, dass lange bevor hier in Deutschland, glaube ich, breite Teile auch angefangen haben, über mögliche Konsequenzen nachzudenken, uns das in der ärztlichen Leitung des Rettungsdienstes in Berlin schon mit großen Sorgen beschäftigt hat. Unbenommen dessen ist, wo das Ganze noch nicht ein allumfassendes und alltagsbestimmendes Thema war, damals eine ganze Reihe anstehender Gesetzesvorhaben auf meinem Radar gewesen mit der Frage, wie wird sich dadurch der Alltag in der Notfallversorgung in Deutschland verändern. Das ist zum einen die anstehende Notfallreform im BMG auf Bundesebene gewesen. Und das ist ganz im Kleinen eine sehr spannende landesgesetzliche Veränderung gewesen, die sich abgezeichnet hat und inzwischen auch beschlossen ist, die Speicherfristen von Notrufgesprächen im Sinne ärztlicher Dokumentation gleichgesetzt hat dadurch eine ganze Reihe von Veränderung heilbehandelnder Tätigkeiten auch im Rettungsdienst, gerade was Telemetrie angeht, mit betraf und mich vorausschauend da beschäftigt hat. Ganz konkret natürlich sehr, sehr viel Arbeit auch im Alltag in einer Stadt mit vielen Millionen Menschen, in der permanent eigentlich zu jeder Tageszeit und Jahreszeit viele Menschen krank sind und immer wieder ganz besondere Herausforderungen sich stellen, wo man sich überlegen muss, wie man das organisiert und Versorgung gewährleistet.
Ja, ab März und April wurde ja dann das Leben eben nicht nur für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, eigentlich komplett auf den Kopf gestellt. Wie hat sich denn das auf deine Arbeit bei der Berliner Feuerwehr ausgewirkt?
Wir haben sehr früh einen Krisenstab gebildet und diesen aktiviert, weil sich für uns zum einen natürlich abzeichnete, dass sich das Einsatzgeschehen deutlich verändern wird und große Herausforderungen mit sich bringen wird, aber auch das ganze Thema Logistik und Versorgung mit Schutzausrüstung ganz wichtig werden wird. Im Kern hat sich sehr früh gezeigt, dass vieles an Gesundheitsinfrastruktur, was so im Alltag dafür sorgt, dass die Menschen gut versorgt sind oder wenn sie irgendwelche medizinischen Nöte haben, ihnen geholfen wird, anfänglich gar nicht mehr funktioniert hat, angefangen von den Hausarztpraxen, die in der Regel, weil sie keine ausreichende Schutzausrüstung hatten, alle geschlossen hatten oder viele geschlossen hatten, mhm, und damit auch so ja Dinge, die normal eigentlich in der Arztpraxis gut versorgt sind, dort nicht mehr angebunden werden konnten. Aber auch viele andere Dinge wie beispielsweise Krankentransportunternehmen, die chronisch kranke Patienten zur Dialyse fahren, nicht mehr funktioniert haben, weil auch dort Schutzausrüstungen gefehlt haben oder Personal, mhm, selbst in Quarantäne war, krank war. Und so Stück, mhm, für Stück ja bestehende Infrastruktur immer mehr zusammenbrach und der Rettungsdienst ein Stück weit die letzte Wiese war, die zur Sicherstellung oder zur Hilfe dann auch dieser Menschen nur noch blieb. Und wir festgestellt haben, dass wir einen ja ganz enormen Anstieg an Notrufen in der Leitstelle hatten. Mhm. Angefangen von ja reinen Informationsersuchen, wo Leute einfach nicht wussten, was soll ich jetzt tun, was soll ich machen und nicht wussten, wo sie sich hinwenden sollen, über tatsächliche ja Notlagen, wo die Menschen Hilfe brauchten. Und eine ja besonders ja tückische Erkenntnis, die sich dann ja auch in der ersten Welle schnell abgezeichnet hat, ist ja dieser oft sehr unspezifische Verlauf am Anfang der Erkrankung, wo es so ist, mhm, dass die Menschen erst milde Symptome haben und sich dann innerhalb von kürzester Zeit dramatisch verschlechtern. Und wir, mhm, ganz konkret das Problem hatten, dass wir letztlich auf die Standardmechanismen der Triagierung auch, wo man vielleicht jemand mit normalen Erkältungssymptomen sagt, Mensch, da braucht jetzt der Rettungsdienst aber gar nicht hinfahren, oder aber den Menschen, wenn er denn vor Ort da war, sie berät, wo sie sich denn im Verlauf der nächsten Tage vorstellen können, sich nicht mehr so richtig verlassen konnte und wir immer wieder auch dramatische Verläufe hatten, wo wir erst da waren bei Patienten mit sehr milden Symptomen und dann wenig später nach einigen Stunden Patienten in einer dramatischen, intensivpflichtigen Situation vorgefunden hatten. Mhm. Und einhergehend natürlich auch die Sorge im Personal immer größer wurde, wie gehen wir eigentlich, wie identifizieren wir die Patienten richtig, wie gehen wir eigentlich vor, was ist die richtige Antwort auf diese Erkrankung. Und damit haben wir uns sehr beschäftigt und das hat uns ausgesprochen auf Trab gehalten.
Mhm. Hattet ihr denn genug Schutzausrüstung?
Wir hatten glücklicherweise nie die Situation, dass wir so wenig Schutzausrüstung hatten, dass wir das Einsatzgeschehen nicht mehr bedienen konnten. Aber es gab durchaus, mhm, Tage, wo klar war, dass wenn wir jetzt nicht innerhalb der nächsten 48 Stunden irgendeine Form von Lieferung bekommen, wir dann im Einsatzgeschehen ein echtes Problem bekommen hätten. Und, mhm, da war es so, dass also dieses ja sehr stark darauf angewiesen zu sein, ganz, ganz, ganz kurzfristig zu planen, auch mit extremem Aufwand, mit auch Rückschlägen von gefälschten Masken oder Masken, die nicht der Qualität, mhm, und Norm entsprachen, mhm, konfrontiert zu, ja, sein. Das war ein großer Aufwand und ist glücklicherweise in der ersten Welle noch gut gegangen und hätte aber durchaus jederzeit auch an den Rande einer Katastrophe führen können.
Ich finde, den Teilsatz in der ersten Welle nochmal gut gegangen beschreibt eigentlich die Gesamtsituation auch ganz gut. Du warst ja vor deiner ärztlichen Tätigkeit in Berlin politisch ja vor allem in NRW sehr aktiv. Wie hast du denn die politischen Entscheidungen im Frühjahr und im Sommer in Bezug auf SARS-CoV-2 bzw. Covid-19 erlebt?
Also ich habe die ganz allerersten Wochen, wo dann deutlich war, dass es eine dramatische, besondere epidemische Lage, die uns alle hier betrifft, als durchaus sehr solidarisch und auch konsequent erlebt. Die Bilder aus den europäischen Nachbarländern waren ja auch entsprechend dramatisch, sodass ich glaube, allen klar war, das will man auf keinen Fall erleben. Ich habe das auch als gut empfunden, dass ja parteiübergreifend mit einer Ausnahme das Ganze ja auch überfraktionell gestützt wurde. Ich habe dann aber schon im Mai eigentlich so das Gefühl gehabt, dass es letztlich so ist, dass die Langfristigkeit und Verstetigung von Krisenstrategie eigentlich fehlt und dass als die ersten Erfahrungen da waren, es dringend notwendig gewesen wäre, die Prozesse mit den Erkenntnissen, die man damals hatte, so aufzustellen, dass man durchaus sowohl für eine absehbar zweite Welle als auch für den ja lang andauernden Verlauf, den diese Pandemie vorher gezeigt hat, besser gewappnet gewesen wäre, als wir letztlich dann im weiteren Verlauf waren.
Hm. Das hat man ja noch gemerkt, im Sommer hat Deutschland ja durchgeatmet. Und Ende September fand die Oberbürgermeisterstichwahl in Bonn statt. Und die grüne MdB Katja Dörner hat gewonnen. Wann war dir klar, dass du damit die Möglichkeit hast, in den Bundestag nachzurücken?
Ich kann den Tag nicht genau sagen, aber es war Ende Oktober. Es kam für mich persönlich sehr überraschend. Nicht, weil ich Katja Dörner nicht für eine ausgezeichnete Bürgermeisterin halte und die Entscheidung der Bonner da sehr gut verstehen kann, aber weil es doch unter einer Reihe großer Unsicherheiten stand und ich persönlich auch so sehr mit der Pandemie in Berlin beschäftigt war, dass ich letztlich gar nicht mich konkret damit vorher auseinandergesetzt hatte. Als der Anruf dann kam und ich mit der Frage konfrontiert war, habe ich durchaus nachdenken müssen, was denn jetzt die richtige und verantwortungsvolle Entscheidung in dieser Situation ist, weil natürlich klar war, dass jeder Mensch, der aktuell im Gesundheitswesen fehlt, einer zu viel ist. Und ich vor dem Hintergrund auch mich ganz konkret gefragt habe, ist das eigentlich das Richtige? Und gleichzeitig aber schon natürlich also diesen Sommer der verpassten Chancen in der Pandemie im Gedächtnis und Gepäck hatte und das Gefühl hatte, eine Menge Dinge, die im Moment nicht gut laufen. Die laufen nicht deswegen falsch, weil sich die Menschen in der Versorgung im Gesundheitswesen nicht genug anstrengen, sondern weil auch die politischen Rahmenbedingungen halt falsch gesetzt wurden. Also ganz konkret ist es ja so, dass zwar die Öffentlichkeit oder das Land insgesamt im Sommer durchgeatmet hat, aber im Gesundheitswesen ja niemand durchgeatmet hat, sondern im Gegenteil versucht wurde, Regelversorgung, die im Frühjahr nicht durchgeführt werden konnte, nachzuholen. Teilweise 150-200% von dem an Pensum gemacht wurde, was sowieso in einem schon bereits sehr vollen Jahr 2019 zur gleichen Zeit absolviert wurde. Und vor dem Hintergrund alle Menschen im Gesundheitswesen zu Beginn der zweiten Welle extrem erschöpft waren und die Voraussetzungen denkbar schlecht waren, eigentlich jetzt diese neuerliche große Herausforderung durch die Pandemie vernünftig bewältigen zu können. Und da war es schon so, dass ich so den Eindruck hatte, okay, wenn es also in Deutschland Gutes gibt, dann können wir sicherlich sagen, dass wir im Bereich der Grundlagenwissenschaften, was diese Pandemie angeht, zeigen konnten, dass egal, ob es um die Entwicklung von PCR-Tests für dieses spezielle Virus, um die Entwicklung von Impfstoff oder auch virologischem Know-how, eine umfassende Menge an Grundlagenwissen gibt, wir auch epidemiologisch gut aufgestellt sind. Aber wenn es darum geht, wirklich praktisches Krisenmanagement in der Bewältigung und Steuerung von solchen pandemischen Herausforderungen in politische Prozesse einfließen zu lassen, da fehlt jetzt mal völlig egal, um welche Partei es geht, da fehlt es wirklich an Akteuren, die das auch in den politischen Raum tragen. Und vor dem Hintergrund habe ich das durchaus ein Stück weit auch als nicht nur persönliche Chance, sondern auch als Auftrag gesehen, das damit einzubringen und deswegen mich entschieden, das Mandat anzunehmen.
Ja, ich muss hier vielleicht noch einen kurzen Disclaimer anfügen. Das wollte ich eigentlich während der Frage einbauen, habe ich aber dann natürlich vergessen. Janusz und ich kennen uns aus der politischen grünen Arbeit in NRW. Deswegen sind wir auch auf die Idee gekommen, ihn hier einzuladen. Und beim Wahlkampf der Bundestagswahl 2013 habe ich ihn als Referent unterstützt. Also ich war mal Angestellter von Janosch sozusagen.
Eine tolle Zeit.
Ja, genau, es war tatsächlich. Also ich habe das auch noch in guter Erinnerung. Ich habe auch irgendwo noch das Wahlkampfmanuskript rumliegen, so als Nostalgie, ja.
Ja, jetzt sind wir ja sozusagen schon in der Politik angekommen, denn seit November bist du jetzt MdB. Herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite. Was uns natürlich interessiert, wie ist es denn für dich jetzt im Bundestag eben an politischen Entscheidungen mitzuwirken, die du vorher vielleicht kritisiert hast oder von denen du weißt, dass sie deine ehemaligen und vielleicht noch Kollegen in der Praxis direkt betreffen?
Also es ist sehr unterschiedlich. Ich war vielleicht angefangen von meinem ersten Tag im Plenarsaal an auf der einen Seite sehr geschockt, wie viel auch geballte Aggression und Emotionen diese ganze Diskussion über die Pandemie inzwischen begleitet. War der Tag, an dem das dritte Bevölkerungsschutzgesetz beschlossen wurde.
Oh, okay.
Und sowohl draußen als auch im Parlament wirklich die Emotionen sehr hochgekocht sind. Ich war schon ehrlicherweise, weil ich ja durch diese ganzen Monate Pandemie-Management so sehr auch ja in einem Tunnel von Arbeiten um und mit dieser Krankheit beschäftigt gewesen war, sehr geschockt davon, wie ja fundamental eigentlich jedwede Erkenntnis zu der Pandemie von Teilen des Parlaments abgelehnt wurde und auch irrational entsprechend, sei es, wenn es um Schutzabstände, Schutzmasken oder ging, einfach konterkariert wurden. Das war sozusagen das eine, was mich sehr geschockt hat, auch wie wenig das in irgendeiner Form mit Vernunft und Anstand zu adressieren war, sondern dass man dem ein Stück weit ausgeliefert ist, dass es Teile nicht nur im Parlament, sondern in der Gesellschaft gibt an Menschen, die sich einfach ja Naturwissenschaft und Aufklärung entziehen wollen und sich einer solchen Diskussion auch gar nicht mehr stellen, deswegen auch nicht zugänglich sind für irgendwelche Argumente. Des Weiteren war ich also im Gesundheitsausschuss selber durchaus von den sehr kritischen und sehr konstruktiven Debatten der Parlamentarier gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium, und zwar jetzt nicht nur aus der Opposition, sondern durchaus auch aus den Regierungsfraktionen, positiv überrascht, wo ich durchaus auch einzelne Kolleginnen und Kollegen erlebt habe, die auch aus der Rolle der Regierungskoalition im Parlament als Parlamentarier kritisch Regierungshandeln begleitet haben. Ganz konkret eine wunderbare Kollegin, um sie zu nennen, Emmy Zeuner von der CSU, die als Altenpflegerin ihrerseits aus dem Bereich der ambulanten und auch stationären Altenpflege sehr, sehr viel Know-how mitbringt von einem Bereich, der besonders dramatisch von der Pandemie betroffen ist und das auch da sehr kritisch mit im Ausschuss mit einbringt. Insofern durchaus auch Kolleginnen und Kollegen da im Parlament, wo ich sage, die da eine sehr, sehr gute Arbeit machen und die durchaus erkennbar sehr verstanden hatten, was auch in der Praxis an Problemen besteht. Und gleichwohl hat mich also ja weiterhin mit Sorge umgetrieben, dass ich jetzt, wenn ich mir die Pandemie anschaue, schon so ein Stück weit erlebe, dass wir auf der einen Seite sehr stark in der Kurzfristigkeit der Strategien und Maßnahmen leben, also nicht nur in diesem bekannten Zwei-Wochen-Rhythmus der Ministerpräsidentenkonferenzen, in denen immer wieder danach korrigiert werden musste und die Leute ein Stück weit frustriert wurden, weil keine Langfristigkeit in den und auch Erwartbarkeit in den Strategien und Maßnahmen erkennbar wurde. Und gleichzeitig mich sehr besorgt nach wie vor, wie sehr wir die eigentliche Verantwortung in dem Kümmern darum, dass die Dinge in der Gesundheitsversorgung laufen, immer auf die letzte Ebene, das heißt also das Gesundheitsamt, das Krankenhaus, das Altenheim oder auch die Schule ablagern und immer nur auf das ja letztlich Setzen von Rahmenbedingungen gesetzlicher Struktur oder untergesetzlicher Regelung beziehungsweise auch das Beschaffen von irgendwelchen Schutzausrüstungen oder auch jetzt Impfstoffen uns beschränken und weniger wirklich dafür sorgen, dass die Dinge laufen. Ja, und das ist gerade in einer Situation, in der eben die aktuelle Lage so eskaliert ist, dass sie eben deutlich sowohl was Ressourcen als auch was Know-how und Möglichkeiten angeht, oft diese letzte Ebene überfordert, ja, und auch übersteigt, es ein Zusammenführen und Orchestrieren und Moderieren und letztlich auch verantwortlich dafür gerade stehen, fehlt in einem operativen Krisenmanagement, so wie ich mir das vorstelle. Da fehlt es auch an der einheitlichen Sprache, was Grenzwerte, was Risikomaßnahmen, was ein einheitliches Risikostufenmodell angeht. Und ja, mit Perspektive darauf bleibt es dabei, dass ich, und das habe ich auch sehr deutlich eingebracht vom Tag 1 da im Ausschuss, schon die Erwartungshaltung habe, dass wir wirklich grundsätzlich unser Pandemiemanagement ändern müssen, weil deutlich ist, dass uns diese Erkrankung und diese Pandemie noch eine Weile beschäftigen wird.
Ich wollte gerade fragen, dann bist du doch noch konkret geworden, was es denn genau für dich bedeuten würde. Also was könnte man denn, oder was würde also man, wenn du jetzt frei entscheiden könntest, was wäre denn gut, was würdest du gerne ändern?
Also ganz konkret, glaube ich, müssen wir viel, viel besser werden in der Kontaktnachverfolgung. Es ist überhaupt nicht akzeptabel, dass wir bei Inzidenzen von 50 an die Kapazitätsgrenzen der Nachverfolgbarkeit kommen. Das hat auch nichts mit Datenschutzproblemen zu tun, sondern das hat einfach letztlich mit struktureller Ausstattung von Gesundheitsämtern oder vergleichbaren Strukturen auf der einen Seite zu tun. Das hat damit zu tun, dass die Corona-Warn-App in einem Entwicklungsstadium hängen geblieben ist, in dem sie praktisch weitestgehend funktionslos geworden ist in der Anwendung für den einzelnen Bürger und viele einfach, nachdem sie sich die anfänglich durchaus auch überzeugt runtergeladen haben, die App gar nicht mehr benutzen. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass wir in der Art und Weise, wie wir Kontaktnachverfolgung wirklich immer auf dieser Ebene der Gebietskörperschaft hängen bleiben und man sagt, warum gibt es nicht die eine Corona-Warn-Telefonnummer, wo ich anrufe und sage, ich brauche jetzt einen Schnelltest, weil ich hatte Kontakt zu dem oder meine Warn-App zeigt mir an das. Und man sozusagen mit einer Vereinheitlichung von Strukturen da auch deutlich Dinge vereinfacht. Also Kontaktnachverfolgung das Erste. Das Zweite ist letztlich das ganze Thema Schnelltesten. Hier ist es so, dass überhaupt nicht nachvollziehbar ist, dass wir auf der einen Seite, nachdem wir lange Zeit nicht ausreichend Tests hatten, die Tests, die wir jetzt inzwischen haben, einfach unsystematisch verteilen. Also auf der einen Seite private Testcenters total aus dem Boden sprießen. Auf der anderen Seite ist aber völlig fehlt, dass wirklich systematisch dort, wo Risikogruppen sich aufhalten, egal ob im Pflegeheim, in der ambulanten Pflege oder aber auch Risikokontaktpersonen, die einfach aufgrund eng getakteter beruflicher Frequenzen, die sie nicht vermeiden können, egal ob es jetzt Lehrer, Busfahrer, Verkäuferinnen, Verkäufer sind, wirklich regelmäßig systematisch gescreent werden, um als Katalysator der Pandemie frühzeitiger identifiziert werden zu können. Einschließlich auch der Möglichkeit, diese Schnelltests ebenso wieder in der Corona-Warn-App zu erfassen und nicht nur sozusagen als Blindspot der Surveillance entstehen zu lassen. Ja, und der dritte Punkt, der uns jetzt natürlich in den nächsten Monaten meines Erachtens noch mehr beschäftigen wird, als es vielen lieb ist, ist, dass wir das Thema Impfen auch wieder nicht nur logistisch angehen können, sondern dass wir da eine wirklich gute Kommunikationsstrategie brauchen, weil ich also der festen Überzeugung bin, ohne eine vernünftige, aufklärerische und systematische Begleitung des Ganzen werden wir keine Impfquote von 60% und mehr erreichen, die wir zwingend brauchen, um diese Pandemie wirklich in den Griff zu kriegen. Die wir vor allem brauchen, die wir schnell brauchen, weil wir ansonsten nicht nur permanente Hochlast im Gesundheitswesen nicht durchstehen, sondern vor allem vor das Risiko laufen, Mutationen zu bekommen, die irgendwann dann auch nicht mehr, wo diese Impfstoffe dann nicht mehr vernünftig wirken. Und alles in allem, wenn man diese Bausteine nimmt, jetzt nationale Impfstrategie, systematische Teststrategie, konsequente Kontaktnachverfolgung, dann läuft alles das für mich unter diesem Oberbegriff operatives Krisenmanagement, wo man sagt, also Politik setzt nicht nur Regeln oder beschafft, sondern Politik kümmert sich und steht ein und sorgt dafür, dass einheitlich mit einheitlichen Grenzwerten, mit einheitlichen Risikostufen in Deutschland eine gemeinsame wirkliche Strategie verfolgt wird, erkennbar ist, auch kommuniziert wird und damit auch akzeptiert wird in der Bevölkerung und letztlich auch die Voraussetzung ist für eine europäische Strategie, die wir dringend brauchen in der Pandemie, weil natürlich das kein deutsches Problem ist und nicht an den Grenzen halt macht.
Hast du denn das Gefühl, dass die Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsausschuss, da sitzen ja durchaus auch Personen drin, die auch Erfahrungen aus anderen Bereichen mitbringen. Hast du das Gefühl, dass dein Erfahrungsschatz jetzt da auch besonders wertgeschätzt wird oder ist das eher wie jede andere Person auch, die da beisitzt?
Also mein Eindruck war schon, dass es so ist, dass ich dadurch, dass ich mich ab Tag 1 dort eingebracht habe und auch eingemischt war, dass das auch gehört wurde. Also ganz konkretes Beispiel war, als die Empfehlung der STIKO zur Priorisierung und zum Einsatz vom Impfen vorgestellt wurde, da fehlte damals in den Hochrisikogruppen der Rettungsdienst komplett. Der war einfach unter den Tisch gefallen und tauchte in den entsprechenden Übersichten nicht auf. Und ich habe mich dann in erster Sitzung dort direkt gemeldet und eingebracht und habe sozusagen konkret beschrieben, warum ich der fachlichen Auffassung bin, dass das ganz wichtig ist, den Rettungsdienst da analog Personal in den Notaufnahmen entsprechend mit aufzunehmen. Und das ist dann auch direkt aufgegriffen worden, also vom BMG letztlich in der Verordnung, aber auch von der STIKO, die zu diesem Zeitpunkt der Sitzung des Gesundheitsausschusses mit vertreten war. Und das ist jetzt eines von einer Reihe Beispielen, wo ich den Eindruck hatte, dass mir ja nicht nur zugehört wurde, sondern dass schon auch eben mit diesem Hintergrund bestimmte Dinge von dem, was ich sage oder was ich einbringe, gesehen wurden und auch sehr ernst genommen wurden.
Ja, cool. Also wir vier hier und sicherlich auch alle Hörer, sonst würden sie diesen Podcast, denke ich, nicht hören, interessieren sich für Gesundheitspolitik. Dabei ist das ja eigentlich, und ich erinnere mich da zum Beispiel an unsere Zeit da aus 2013, wo wir da auch drüber gesprochen haben, ist das ja eigentlich ein Nischenthema. Ne? Also das ist, damit gewinnst du keinen großen Blumentopf normalerweise in der Politik mit Gesundheitspolitik. Jetzt ist das ja in diesem Jahr anders. In diesem Jahr ist plötzlich fast alle Politik Gesundheitspolitik gewesen. Jetzt nicht alle, aber doch sehr viel. Wie hast du das im Rückblick erlebt, diesen Szenenwechsel, diesen Bedeutungsanstieg der Gesundheitspolitik?
Also ich habe genau den Eindruck, dass es so ist, dass auf der einen Seite die einmalige Chance im Moment besteht, in der Gesundheitspolitik insgesamt gesellschaftlich, aber auch jetzt im parlamentarischen Betrieb eine Aufmerksamkeit zu haben und auch eine zwangsläufige Notwendigkeit zu verschiedenen Veränderungen zu haben, die man so historisch nie hatte und wahrscheinlich auch so schnell nicht wiederbekommt. Gleichzeitig habe ich durchaus Sorge, dass gerade weil alle Dinge sowohl im politischen Raum als auch im Gesundheitswesen selbst im Moment so überlastet sind, zwar in der Kurzfristigkeit eine Menge Dinge möglich ist, die man sonst nie für möglich halten würde, dass aber im Sinne von einer nachhaltigen Strukturveränderung vieles am Ende zum Ende hoffentlich irgendwann dieser Pandemie auf der Strecke bleiben könnte. Und ja, so in einem ersten bitteren Vorgeschmack hat man das ja schon auch gemerkt, so mit diesem ganzen Klatschen und Applaus und Rückendeckung in der ersten Welle, wo sich natürlich viele im Gesundheitswesen auf der einen Seite gefreut haben, aber irgendwie schon so das Bauchgefühl hatten, ja das nützt uns aber alles nicht, wenn nach der Pandemie es genauso weitergeht wie vor der Pandemie. Und das Gefühl ist jetzt in der zweiten Welle natürlich ganz, ganz stark bei vielen so auch von einer gewissen Ernüchterung und Frustration gewichen. Und ich glaube, das ist der große politische Auftrag, wo ich mir ehrlicherweise noch nicht sicher bin, ob der allen beteiligten Akteuren im politischen Raum wirklich klar ist. Der wird auch nicht einfach werden. Die Löcher in den Kassen sind der gesetzlichen Krankenversicherung sind brutal, weil vieles von dem, was jetzt notwendig war, ausschließlich aus Rücklagen der Krankenversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert wurde. Und wir insgesamt da ein Finanzierungsproblem haben, was schon vor der Pandemie erkennbar war und ungelöst ist bisher, sodass auch in nächster Legislatur es sehr, sehr schwierig werden wird. Und ganz persönlich grämt mich durchaus, dass das vielleicht umfangreichste und wichtigste Reformprojekt im Gesundheitswesen, was das BMG ja durchaus aufgegriffen hatte, die Notfallreform jetzt zu versanden droht. Ich habe jetzt auch ganz persönlich Bundesminister Spahn nochmal angeschrieben und dafür geworben, dass doch dieses wichtige vom Sachverständigenrat letztlich angestoßene Reformvorhaben noch dringend zu Ende gebracht werden sollte. Ob das gelingt, bin ich sehr unsicher. Für die Versorgung selbst wäre es extrem wichtig, dass sich unter anderem dort, aber auch an einigen anderen Stellen substanziell Dinge ändern.
Ja, ganz vielen Dank. Ist natürlich super spannend, so beide Perspektiven irgendwie mitzubekommen und aus beiden Perspektiven dann sprechen zu können. Also ganz lieben Dank für deine Zeit, ganz lieben Dank für das Interview. Wir wünschen dir viel Erfolg und ja, irgendwie getreu unserem Motto können wir das eigentlich gut auf dich anwenden. Auch bleib gesund und mach gesund. Und ja, wir hoffen noch viel zu hören von dir und vielen Dank an dieser Stelle.
Ja, ich danke euch für die Einladung, für das Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht im Weiteren gerne in Kontakt bleiben, auch wenn ihr Dinge aus den unterschiedlichen Perspektiven als Gesundheitspolitikerinnen und Politiker, aber auch als Interessierte im Gesundheitswesen selber habt, schreibt mir gerne oder teilt sie mir gerne mit. Ich versuche nicht nur das Ohr dicht an der Schiene zu haben, sondern selbst immer auch Teil des ganzen Systems zu bleiben und sehe das Ganze als Auftrag, als auf Zeit und hoffe irgendwann auch wieder auf der anderen Seite, nämlich im Gesundheitswesen selbst, dann vielleicht in sogar gebesserten Strukturen weitermachen zu dürfen.
Gut, dann
super.
Viel Erfolg, guten Rutsch dann.
Ja, genau. Euch
danke.
Auch.
Gut. Tschüss.
Bis dann, ciao.
Ja, danke Claudi, danke Pascal, dass ihr das Interview geführt habt. Ich war ja nur die dritte Person im Hintergrund, aber wenigstens konnte ich mich noch verabschieden. Genau, kommen wir zum Medizinmux.
Many people would go to a doctor earlier if they didn't trust some quack who is doing nothing for them. That's what makes a quack so dangerous.
Der Medizinmux. Dieses Mal bin ich ganz faul, ist ja auch Jahresende, da kann man ja auch mal die Füße hochlegen und nehme etwas, was andere schon gemacht haben. Das mache ich jetzt ja auch nicht zum ersten Mal. Und zwar findet ja zum Jahresende auch immer der, oder findet normalerweise der Chaos Communication Congress statt, auf dem auch die letzten zwei Jahre oder die letzten drei Jahre, ich überlege gerade, letzten zwei Jahre auch immer spannende Sachen aus dem Gesundheitswesen von unter anderem Martin Tschirsig berichtet wurden. Und dieses Jahr kann das natürlich, dieses große Event natürlich nicht stattfinden, so wie alle Groß-Events. Und stattdessen gibt es eine Remote Chaos Experience, was die aber ein Team von Personen aber nicht davon abgehalten hat, sich nochmal im Gesundheitswesen umzuschauen, gibt es weitere Schwachstellen in der Gesundheits-IT, die sie aufdecken können oder wollen. Und das war ein Team aus Christoph Saatjohann, Martin Tschirsig und Dr. Med. Christian Brodowski, die dort diesen Talk gehalten haben. Der ist, ich glaube, gestern gehalten worden, also am 29.12., heute veröffentlicht worden für die weitere Öffentlichkeit am 30.12. Und wir haben ihn, oder ich habe ihn ja angesehen, Philipp hat ihn sich auch angesehen. Und ich möchte daraus einfach gerne darauf verweisen und zwei, drei Punkte herausgreifen, die ich hier auch einfach mal vorstelle, dann falls ihr euch nicht die ganze Stunde Talk angucken wollt. Und zwar haben die sich ja letztes Jahr primär um die Telematik gekümmert, und zwar um wie einfach komme ich an eine Zugangskarte, also einen Schlüssel, um in die Telematikinfrastruktur reinzukommen, haben da sich einen Arztausweis an der Apotheke, an der Käsetheke, so rum, schicken lassen und irgendwie auch den versicherten Kärtchen für den ganzen Versicherten beantragt etc. Das ging irgendwie alles viel zu einfach. Und das wurde aber auch im Verlauf das wurde relativ schnell korrigiert und verbessert, soweit so gut. Und dementsprechend haben sie die sich jetzt mal einen anderen Schwerpunkt gelegt und haben die Vernetzung im Gesundheitswesen angeguckt. Das ist der Punkt, den ich insbesondere vorstellen möchte. Und zwar haben die sich angeguckt, mit der Telematikinfrastruktur werden jetzt ja viele Gesundheitsdienstleister sozusagen miteinander vernetzt. Krankenhäuser, Arztpraxen, Heilmittelerbringer und so weiter und so fort. Und die haben ja aber alle ihre kleine eigene Insellösung, haben alle ihre kleinen Praxisserver, gegebenenfalls einzelne Computer etc. und haben vielleicht auch mehrere Standorte, müssen irgendwie Daten austauschen zwischen diesen Standorten, sind irgendwie verbunden etc., wollen ihre Daten natürlich auch elektronisch an die Krankenkasse schicken, wollen die elektronisch vielleicht zu anderen Ärzten schicken und so weiter. Da gibt es also eine ganze Menge Vernetzung. Und die haben sich eine ganz interessante Sache gemacht, und zwar haben die bei allen internetfähigen Geräten nach Schwachstellen nach bestimmten Geräten gesucht, ob sie ein medizinisches Gerät sind, und da nach Schwachstellen gesucht. Und das eben kann man sich quasi so vorstellen, als würde man quasi in ganz Deutschland nach einer bestimmten Art von Haus suchen, ja, und dafür einmal über ganz Deutschland sozusagen drüber fliegen, mit einem Satellit oder so, und sich jedes einzelne Haus angucken, und dann sagt er alle mit einem roten Dach filtern wir raus und gucken dann mal, ob es da eine Einbruchsmöglichkeit gibt, ja. Und eine einfache Variante, oder eine beliebte Variante, die auch in der Vergangenheit schon häufiger aufgefallen sind, sind die PAX-Server. Das sind die Server, auf denen radiologisches Bildmaterial liegt. Also Röntgenbilder werden irgendwo gemacht. Das PAX steht für Picture Archiving and Communication System und müssen dann irgendwo gespeichert werden, damit der Arzt, der gegebenenfalls gar nicht in der gleichen Praxis sitzt, hier dann auch befunden kann, seine Befunde abtippen kann. Und wenn er dann Patienten ja später nochmal kommt und dann vielleicht in eine andere Filiale geht, dass da auch diese Daten immer noch abgerufen werden können und dann auch verglichen werden können. Dann sieht, hat sich denn da was getan und wenn dann was. Und da gab es letztes Jahr einen Skandal, unter anderem vom Bayerischen Rundfunk wurde es aufgedeckt, wo hunderttausende Patientendaten einsehbar waren, auch in Deutschland ganz viele. Daraufhin hatte man dann doch gehofft, dass sich das Problem vielleicht jetzt nicht komplett in Luft aufgelöst hätte, aber deutlich verbessert hätte. Die haben sich das Team hat sich da den gesamten IPv4-Bereich angesehen und global waren immer noch hunderte ungesicherte Server da, also für die man gar keinen Zugang eingeben musste, ja, gar kein Passwort eingeben musste, sich nicht sonst authentifizieren musste. In Deutschland war zum Glück keiner davon, aber dafür gab es immerhin aus 6 großen MVZs in Deutschland immer noch sehr leicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man ein Passwort eingeben muss, sondern eine andere Zugangsmöglichkeit, die aber so leicht öffentlich ist, dass es damit immer noch 100.000 öffentlich zugängliche Daten gab. Als nächstes haben sie sich was angeguckt aus der hausärztlichen Versorgung. Es gibt so eine spezialisierte hausärztliche Versorgung. Hausarztzentrierte Versorgung heißt das, da registriert man sich so bei seinem Hausarzt, dass man bei jeglichem Gesundheitsproblem zuerst den Hausarzt aufsucht, bevor man woanders hingeht. Dafür bezahlen die Krankenkassen etwas extra Geld, weil sich das gezeigt hat, dass sich das lohnt. Deswegen gibt es einen extra Vertrag. Dementsprechend muss man das extra abrechnen und dementsprechend kriegt man da von der HZV, die das sozusagen koordiniert, einen USB-Stick, der unter anderem dazu dient, sich zu authentifizieren für sichere Dienste, zum Beispiel, ich sag mal, sichere E-Mail von dem einen zum anderen Teilnehmer an dieser Versorgungsform. Und das ist prinzipiell schon mal nicht schlecht, weil das ja auf einem Stick drauf ist und damit sozusagen ein zweiter Sicherheitsfaktor ist ja nur, wenn der steckt, sozusagen ist ja auch dieser Schlüssel, der auf diesem Stick liegt, sichtbar und kann verwendet werden. Aber das ist dann auch, denn sozusagen, wenn man diesen Stick eingesteckt hat, muss man nicht noch ein Passwort eingeben, sondern das reicht als Authentifizierung und das ist dementsprechend sind da auch mehrere Praxen offen erreichbar gefunden worden. Der eigentlich größere Part ist vielleicht anders angefangen. Es gibt ja im niedergelassenen Bereich die Kassenärztlichen Vereinigungen und die haben so eine Vernetzung untereinander. So, in diesem Gesundheitsnetz braucht man einen bestimmten Router, um da mitmachen zu können. Und da gibt es unter anderem eben von einem Anbieter vom deutschen Gesundheitsnetz diese GUS-Box. So. Und der bietet verschiedene Funktionen, unter anderem eben auch ein digitales Faxmodul, also dass man Fax da digital verschicken kann, statt dass man quasi ausgedrucktes Papier durch so eine Maschine jagt. Kann da Patientenstammdaten drüber abgleichen mit der Krankenkasse, kann da Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen verschicken etc. KV Connect Modul, also quasi ein E-Mail-Programm für unter Ärzten kann man sich da einbinden etc. etc. Und das ist eigentlich, wirkt erstmal ganz sicher. Und da lassen sich auch andere sichere Sachen wie dieses KV Connect Modul, was nochmal eine Ende-zu-Ende verschlüsselte E-Mail ist, etc. einbinden. Und diese GUS-Box ermöglicht aber, dass man all seine Daten quasi sichert. Ja. Und dann hat man plötzlich eine ZIP-Datei mit seinem Kontozugangsdaten, seinem PIN, seinem Key. Und das liegt dann alles da drin. Und wenn man also auf diese Box zugreifen kann, durch das Internet, dann kann man auch auf sonst darüber abgesichert, also zusätzlich sichere Module, hat man deren Kontozugangsdaten plötzlich auch, weil die liegen ja in dieser Box. Und da haben sie auch geguckt, ob man, wenn man über das Internet guckt, wen findet man da denn so, haben sie immerhin ganze 10 offene Boxen gefunden, also 10 Praxen oder Teile von Praxen, die damit öffentlich zugänglich waren und wo sie dann auch auf sonst drüber weitergehend verschlüsselte Bereiche zugreifen konnten und konnten beispielsweise damit auch alle alten Faxe, die mal über dieses Faxmodul gesendet wurden aus den Praxen, diese einsehen. Und das ist natürlich keine gute Sache. Letztlich vielleicht noch einmal, haben sie noch eine weitere Sache gemacht zur Telematik-Infrastruktur. Da haben sie auch mal geguckt, welche Konnektoren, das ist quasi so ein Router, den man in seiner Praxis hat, der dann an diese Telematik-Infrastruktur anbindet, kann man denn erreichen über das Internet und haben da doch mehrere Konnektoren erreicht. über 200 oder knapp 200. Davon waren 133 sind sie auf die Admin-Oberfläche sozusagen erreichbar. Das ist nicht so dramatisch, weil da ist ja noch Passwort geschützt. Da müsste man dann sozusagen schon mehr kriminelle Energie aufwenden, um zu gucken, ob man das knacken kann. Aber immerhin 67 Konnektoren mit erreichbarer Schnittstelle in die Praxis, also in die Praxissoftware, weil irgendwie muss ja die Daten, die der Arzt in den Computer schreibt, zu den Patienten, auch irgendwie angebunden werden, wenn er davon jetzt schreibt, hier, Herr Meier, bei mir ist, werde ich jetzt krank schreiben und will dann dieses sozusagen weiterschicken oder will andere Daten oder will die einfach nur die Diagnosedaten an die KV übermitteln. Die Abrechnungsdaten, da muss es ja eine Schnittstelle geben zwischen der Praxensoftware und eben dieser TI-Vernetzung. Und diese Schnittstelle war da einsehbar. Und Grund dafür ist was ganz Einfaches, nämlich eine Vorgabe der Gematik, nachdem diese Passwortpflicht, ja, also ausgeschaltet werden können muss vom Administrator. Also es ist sozusagen nicht so, dass der Administrator sagt, Sie müssen immer ein Passwort eingeben, sondern wenn diese Person, die dafür die Administrierung sozusagen verantwortlich ist oder das Ganze bestellt hat, ja, was ich vielleicht der Praxisinhaber sagt, nee, ich will da nicht, dass man ein Passwort eingeben, bitte schalten Sie das automatisch frei, dann muss er das einstellen können und dann ist es eben nur mal immer die einfache Variante, weil man kein Passwort braucht, aber das ist natürlich auch die gefährliche Variante, weil alle anderen eben auch kein Passwort brauchen. Und offenbar haben sich da mehrere Personen dagegen entschieden und damit hätte man dort auf, naja, so gut wie alles zugreifen können an Daten, die darüber verfügbar sind. Da muss man sagen, weil die Gematik auch auf Zack, die machen das jetzt täglich selbst, halt, die scannen quasi die Konnektoren, gucken, was davon ist offen und schreiten dann auch gegebenenfalls ein. Da sieht man aber auch das grundsätzliche Problem, was das Team hier da aufgedeckt hat und was ich auch aus meiner persönlichen Erfahrung zumindest zum Teil so unterstützen kann, nämlich dass IT sowohl im Krankenhaus als auch in Arztpraxen bisher primär Privatsache ist. Ja, muss ich sozusagen also selbst dafür entscheiden und man kann selbst bestimmen, wie hoch der Aufwand ist, wie viel man sozusagen für IT-Sicherheit tut, wie viel man da investiert, je nachdem, wie viel man vielleicht auch für einen IT-Dienstleister zahlen will, wie kompetent diese Personen sind, weil man üblicherweise als Arzt oder Ärztin oder auch Heilmittlerbringer oder was auch immer nicht die entsprechende Kompetenz hat, kauft man sich diese Kompetenz eben ein. Und je nachdem, was diese Person einem da verkauft, verlässt man sich drauf. Und wenn man vielleicht ganz banal hat jemand im Freundeskreis, der sich damit gut auskennt oder im Bekanntenkreis, dann macht er das vielleicht oder das macht der Neffe oder so oder was auch immer. Also da gibt es ja alle möglichen Konstrukte, die man sich denken kann, die eine nicht professionelle Sicherheit bieten. Dabei wäre genau das sozusagen erforderlich. Spätestens dann, wenn nämlich eine Internetanbindung erfolgt. Ja, wenn man nur in seinem kleinen dezentralen System ist, ohne Anbindung nach außen, ist das vielleicht gar kein Problem. Aber sobald da eine Öffnung nach außen ist, muss eben da auch eine professionelle Sicherheit herrschen. Und das ist hierbei besonders wichtig, weil das stellen in Ihrem Talk auch ganz eindrücklich dar sind. Ungesicherte Praxen ein hohes Risiko, weil man damit sehr geringem Aufwand nämlich gucken kann, okay, ist irgendeine Box erreichbar, was ist denn hier, muss ich da überhaupt ein Passwort eingeben, wenn ich doch ein Passwort eingeben muss, ist es vielleicht irgendwie einfach 1234 oder 12345 oder so ein Klassiker, ja. Und da helfen natürlich einfach sozusagen Scans, ist irgendetwas offen und natürlich auch einfach bessere Sicherheitsstandards. Das Problem ist natürlich bei besseren Sicherheitsstandards, dass das auch jemand zahlen muss und wie wir wissen, führt das natürlich zu Geldverteilungskämpfen, die IT wird also sicher im Verlauf im Gesundheitswesen nicht günstiger, insbesondere wenn man hier noch mehr Sicherheit schaffen möchte. Und das soll es so lange gewesen sein. Schaut euch gerne den Talk an. Die weiteren Themen sind noch, es geht ums Gastronavi, um darfichrein.de, zwei Sachen zu Corona, es gibt noch was zu Corona-Datenspende, es gibt noch was zu Patientenbuchungssystemen und auch zu ein paar weiteren Sachen, die ich jetzt hier zur EPA zum Beispiel, zum Schlüsselgenerierungsdienst, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Es lohnt sich also, der Link ist in den Shownotes.
Ja, und da uns Pascal den Medizinbox nachgeliefert hatte, habe ich jetzt die dankbare Aufgabe, uns alle zu verabschieden. Ich wünsche euch auch für 2021, bleibt gesund, macht gesund